Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen zur Sendung aus der jüdischen Welt. Jüdinnen und Juden haben oft mit den deutschen Opferstigmata zu kämpfen, denn wenn es um jüdisches Leben gehen soll, wird häufig über jüdische Tote gesprochen. Dem mit Empathie zu begegnen und diese einseitige Sicht zu überwinden, versucht eine junge Jüdin aus dem Süden der Republik. Wer das ist, hören Sie gleich in einem Gespräch. Sarah Borowik-Frank ist vor bald 29 Jahren in Zittau geboren worden. Dort lebte sie mit ihren Eltern in einer geflüchteten Unterkunft. Das erste neugeborene jüdische Leben in Zittau nach der Shoah. Ihre Eltern sind sogenannte Kontingentgeflüchtete aus der ehemaligen Sowjetunion, die in Deutschland Schutz gesucht haben vor Krieg und Pogromen in Tadschikistan. Mittlerweile lebt die 28-jährige Künstlerin in Konstanz und vermittelt ihren jüdischen Glauben in Schulen und Universitäten. Daneben steht sie als Schauspielerin auf Theaterbühnen oder singt auf Poetry Slams, inszeniert eigene Stücke, Literatur- und Comic-Szene aktiv. Auf ihren Social-Media-Kanälen thematisiert sie vor allem ihre eigene Jiddischkeit. Seit dem Yom Kippur-Attentat von Halle vor grob einem Jahr hat sie sich zum Ziel gesetzt, verstärkt das Judentum zu erklären, um als Mittlerin zwischen und innerhalb der Kulturen zu agieren. Sie selbst sieht sich der modernen Orthodoxie zugehörig. Das ist eine innerjüdische Strömung, in der ein aktives weltliches Leben geführt wird, das im Einklang mit traditionell jüdischen Überzeugungen steht. Ich begrüße in Konstanz Sarah Borowik-Frank. Guten Abend.
Shalom, es freut mich sehr, heute hier dabei zu sein. Vielen Dank.
Ihr Lebenslauf liest sich wie der Lehrplan für eine Kunstschule. Wenig, was Sie bisher nicht gemacht haben. Es drängt sich also mir die Frage auf, woran arbeiten Sie derzeit?
Das ist unglaublich schwer zu beantworten, weil ich gefühlt selber vergesse, an was ich momentan alles arbeite, weil es doch sehr viel ist. Was schon richtig erwähnt worden ist, mein Fokus momentan ist auf Bildungsarbeit. Und mir ist es unglaublich wichtig, das jüdische Leben zu thematisieren, zu erklären, aber auch zu zeigen. Und natürlich kläre ich auch viel über den Antisemitismus auf. Das ist besonders im Zuge der letzten Ereignisse in Berlin, in denen wir immer mehr Demonstrationen erkennen, in denen sich antisemitische Haltungen, Weltsichten eingeschlichen haben und eine sehr, sehr breite Masse treffen, umso wichtiger zu thematisieren und zu erklären. Aber gleichzeitig, ja, ist es für mich natürlich sehr wichtig, den Fokus darauf zu legen, dass jüdisches Leben aktuell ist, dass es jeden Tag in Deutschland stattfindet und dass wir darüber eigentlich gar nicht so viel wissen und gar nicht so viel mitbekommen.
Wen meinen Sie denn mit wir?
Wir im Sinne von, also ehrlich gesagt, in erster Linie meine ich tatsächlich auch mich. So, ich nehme mich da gar nicht raus. Also wenn ich nicht die Mitteilungen von allen Gemeinden und wirklich überall innerjüdisch versuche, up-to-date zu bleiben, finde ich in der breiten Berichterstattung gar nicht so vieles über das aktuelle jüdische Leben. Also sogar ich muss da sehr graben. Und zum anderen natürlich meine Leserin, alle Menschen, die mir auf meinem Social Media folgen, die meinen Blog lesen, denen geht es in der Hinsicht noch ein bisschen krasser. Also die möchten so viel wissen, sind sehr, sehr neugierig, aber denen fehlt es einfach an Informationen.
Wie sieht denn diese Vermittlungsarbeit dann konkret aus?
Zum einen sieht es natürlich so aus, dass ich auf Social Media nicht nur teile, wie ich das jüdische Leben lebe, sondern mir ist es sehr wichtig, andere Menschen zu teilen, die eben auch jüdisch leben und zu zeigen, wie unterschiedlich das ist, wie eben die moderne Orthodoxie in den USA aussieht, wie das liberale Judentum in verschiedenen Ländern und Städten aussieht, wie das queere Judentum aussieht, wie das säkuläre Judentum aussieht, also was eigentlich die ganzen Menschen machen, die zwar jüdisch sind, aber nicht religiös sind. Also das ist so zum einen ganz wichtig, so nach der Prämisse Show, don't tell, also Bilder zeigen, Videos zeigen, Lieder zeigen, Interpreten zeigen, Rabbinerinnen zeigen. Ja, und auf der anderen Seite, wie bereits auch schon erwähnt, gehe ich ja an Schulen, an Universitäten, während der Corona-Zeit sehr viel einfach live per Zoom für verschiedene Institutionen, was natürlich schön ist, weil jeder Mensch den Internetanschluss hat. einfach sich dazuschalten kann. Und das ist so ein bisschen, ja, dieser Dreh- und Angelpunkt meiner Arbeit, dass ich auf der einen Seite sehr viel über Vergangenes und Totes rede, aber gleichzeitig, ja, natürlich einerseits dadurch, dass ich lebendig bin und lebendig vor den Menschen stehe und denen erzähle, wie es aktuell einfach auch mir geht und anderen Jüdinnen und Juden. Aber gleichzeitig möchte ich eben auch darüber reden, ja, wie schön es war, letztes Jahr die Tora einzuweihen, die Tora-Rolle und unsere Synagoge in Konstanz. Ja, wie wir feiern und wie schön es ist, wenn wir uns treffen und singen und beten und dass es eben das jüdische Leben ganz viel mit Freude zu tun hat auch und mit Lernen und mit Wissen und mit schönen Dingen. Das ist so der Kern dieser Arbeit. Und so kann man sich das dann vorstellen in ganz verschiedenen Projekten. Also vom zweitzeugenden Vortrag, in dem ich meine Oma sprechen lasse und einem ihrer letzten Interviews und dann mich mit ihr unterhalte, also quasi das Interview stoppe und ihr dann erzähle, wie es denn jetzt 25 Jahre später in Deutschland ist. Sie redet 1993 über die Entwicklung und über ihr Leben in Zittau.
Mhm. Sagen Sie, wie sind Sie denn eigentlich groß geworden? Welchen Stellenwert hatte denn der Glaube in einer Familie, die aus der Sowjetunion kam? Oder vielleicht auch nicht nur der Glaube, sondern auch die Identität, die Jiddischkeit?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Vor allem diese Frage wurde ja auch meiner Oma, Dr. Lea Frank, im Interview gestellt. Und sie war ja Atheistin und hat durch den Buddhismus zu ihrem Frieden gefunden. Und gleichzeitig wissen Sie ja, dass es in der Sowjetunion, beziehungsweise der ehemaligen Sowjetunion, so war, dass offen jüdisch Leben nicht unbedingt möglich war, weswegen ja viele Jüdinnen und Juden, die als sogenannte Kontingentgeflüchtete jetzt hier in Deutschland sind, zum Teil einfach gar keine Bindung zu den Traditionen haben, weil die dann einfach nicht mehr praktiziert worden sind. Und für mich war es aber ein großes Glück, in einer Familie aufzuwachsen, in der meine Oma sehr frei war und mir trotzdem die jüdischen Lieder, die jüdischen Traditionen vermittelt hat, aber gleichzeitig auch immer wieder vom Buddhismus erzählt hat. Also sie war sehr, sehr frei in meiner Erziehung. Und bei meinen Eltern, ja, also die haben auch alle ihren individuellen Weg zum Glauben und ihre individuelle Art, wie sie es ausleben. Und für uns war tatsächlich der entscheidende Punkt, dass wir von Zittau, weil es ja dort keine jüdische Gemeinde gab, sind wir nach Konstanz am Bodensee in die israelitische Kultusgemeinde gekommen. Und da war für mich eine komplett neue Welt. Das war unglaublich. Also plötzlich war da der Rabbiner, damals noch Kantor Schmuel Blumenberg, der auch Kunstmaler war. Und ich habe zum ersten Mal mit jüdischen Kindern jüdische Lieder gesungen und zum ersten Mal Sukkot gefeiert und angefangen Ivrit, Hebräisch und alles Mögliche zu lernen. Und ja, da wurde mir dann plötzlich bewusst so, oh, du bist Jüdin. So, also irgendwie ist das anders. Ich kannte das so noch gar nicht, weil ja, also natürlich hatten wir davor auch Verwandte da oder haben Schabbat gefeiert, aber ich muss auch zugeben, ich war sehr jung, also ich habe nicht so viele Erinnerungen. Aber das hat schon eine sehr große Rolle für mich gespielt, weil ja, ich einerseits sehr frei war zu schauen, was ich jetzt damit mache, also ob ich jetzt an Hashem glaube oder nicht, das wurde mir freigestellt. So, es hat niemand gesagt, so ist es jetzt und deswegen musst du jetzt daran glauben oder so.
Mussten Sie sich Ihren Glauben selbst aneignen?
So würde ich das nicht sagen. Also ich würde es eher so sagen, dass ich sehr frei war, zu meinem Glauben zu finden und zu meiner persönlichen Beziehung zu Hashem. Und mein Glaube, der hat sich nochmal revolutioniert, als ich dann tatsächlich so im Internet angefangen habe zu schauen, was es denn so für sichtbare jüdische Menschen gibt und wie die ihren Glauben so ausleben. Und so kam ich dann auch auf das Verständnis der modernen Orthodoxie aus Amerika, weil ich dann einfach durch das Internet gemerkt habe, was es dann noch alles gibt und wie die Menschen das wiederum ausleben. Und ja, so kam das so ein bisschen alles. Also es ist für mich auch eine stetige Inspiration und ein stetiges Wachsen und Werden.
Sie waren ja ohnehin auch in Ihrer Gemeinde sehr aktiv. Vor 5 Jahren waren Sie sogar im Vorstand der jüdischen Synagogengemeinde in Konstanz. Wie sehr spiegelt denn die Gemeinde wider, was Sie sich für Ihr persönliches jüdisches Umfeld wünschen? Gab es da sowas wie ein Jewish Empowerment?
Absolut, absolut. Also für mich hat die Gemeinde natürlich einen sehr, sehr tiefen, sehr inspirierenden, sehr hohen Stellenwert in meinem Leben, weil die Gemeinde wurde ja von Shimon Nissenbaum initiiert. Und Shimon Nissenbaum hat Treblinka überlebt, unter anderem. Und ein großer Teil seiner Familie nicht. Und er war derjenige, der in Konstanz, als es schon keine Jüdinnen und Juden mehr gab nach der Shoah, als die Synagoge weggebombt worden ist, er war derjenige, der sagte, ich bleibe und ich baue hier eine neue jüdische Gemeinde auf. Und ihm haben wir es auch zu verdanken und auch seiner gesamten Familie, dass heute wieder eine Synagoge hier steht, dass es wieder jüdisches Leben in Konstanz gibt und ein blühendes jüdisches Leben. Und dazu müssen Sie natürlich wissen, dass Shimon Nissenbaum mir wirklich wie ein Großvater war. Also er war immer zur Stelle, hat mich immer von Schabbat abgeholt und wieder nach Hause gebracht, wenn meine Mutter arbeiten musste. Und er war, hatte immer also Süßigkeiten aus Israel für mich. Und er war wirklich, er war rührend. Aber er hat mit mir auch über Hashem gesprochen. Er hat über seine Beziehung zu Gott geredet. Und ich werde das nie vergessen. Ich war vielleicht 7 oder 8 Jahre alt. Und er hat mir gesagt, wie er das KZ überlebt hat. Und er meinte, Sarah, immer wenn mich jemand gefragt hat, ja, wer kann jetzt diese Aufgabe erledigen? War er immer der Erste, der sagte, ich kann das, ich mache das. Und er sagte zu mir, Sarah, aber ich wusste gar nicht, wie man das macht. Aber ich habe es dann gelernt in dem Moment, in dem ich die Aufgabe bekommen habe. Und so habe ich überlegt. Und deswegen, Sarah, musst du immer in deinem Leben Ja sagen. Du musst Ja sagen, du musst Chancen ergreifen, du musst Chuzpe haben. Und ja, das habe ich nie vergessen.
Da denke ich jetzt vor allen Dingen an Ihren Podcast, den Sie in einem Podcast-Wettbewerb eingebracht haben. Am kommenden Mittwoch wird der Hauptpreis vergeben. Und warum ist dieses Format Ihrer Meinung so wichtig für Deutschland?
Also meinen Sie jetzt speziell das Format Podcast oder das Format Hasseltoff, also der Podcast selbst?
Das Format mit dem Thema.
Okay. In erster Linie ist es natürlich so, dass das Format ist überhaupt erst entstanden, weil ja sehr viele Leserinnen und Leser mir seit über einem Jahr fast in den Ohren liegen und gesagt haben, Mensch, wir brauchen einen Podcast. Wir brauchen einen Podcast über jüdisches Leben und über diese ganze Bildungsarbeit. Wir brauchen alles. Wir brauchen einerseits dieses Expertenwissen, was irgendwie auf eine Art und Weise übersetzt wird, sodass auch Laien es verstehen, über sämtliche traditionelle und religiöse Zusammenhänge. Aber gleichzeitig brauchen wir auch ein Forum, in dem wirklich alle jüdischen Stimmen, die eben jetzt schon durch meinen Blog zum Teil porträtiert worden ist, gehört werden und auch gesehen werden, da wir ja ein Bild und Ton aufnehmen werden. Ich hatte das Konzept schon sehr lange in der Schublade, aber ich habe keinen Weg gesehen, das sofort zu realisieren. Und als ich dann das mit dem Wettbewerb mitbekommen habe, habe ich einfach auf gut Glück das eingereicht. Und ja, plötzlich war ich im Finale. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, warum es so wichtig ist. Weil es haben so unglaublich viele Menschen und wirklich sehr viele Menschen geteilt. Und die haben uns ganz, ganz viel Support gesendet. Und ich habe gesehen, dass diese Neugierde und das Interesse einfach unfassbar groß ist.
Sie sagen, das hat eine große Resonanz gefunden. Auf der anderen Seite sagen Sie aber auch in einem Ihrer Bühnenprogramme, dass über uns nur berichtet wird, wenn wir Opfer sind.
Ja.
Fühlen Sie sich in einer Opferrolle oder?
Nee, absolut nicht. Was mir aber auffällt und was ich auch in dem Text, in diesem Poetry Slam Text, ich bin nicht Anne Frank, ausdrücken wollte damit, ist eine Beobachtung, dass es viel einfacher ist, sich bei der Berichterstattung zu melden und zu sagen, ich wurde antisemitisch attackiert. Dann wird sofort in sämtlichen Zeitungen, Fernsehen, Radio über diesen Übergriff berichtet. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe hier ein Programm für Schülerinnen und Schüler und das ist präventiv und klärt auch auf und dafür habe ich sogar eine Auszeichnung bekommen, dann ist die Berichterstattung relativ dünn. Und das passiert nicht nur mir, sondern das sehe ich dann, wenn ich weiter recherchiere, auch bei allen anderen jüdischen Kolleginnen und Kollegen, die unglaubliche Arbeit leisten, und zwar jeden einzelnen Tag, und die positive, gute Nachrichten haben. Und ich habe das Gefühl, dass ja, diese positiven, guten Nachrichten warum auch immer, nicht so gerne geteilt werden wie jüdische Menschen in der Opferrolle. Und damit habe ich natürlich schon ein kleines Problem, weil wenn ich dann nicht jüdische Menschen frage, ja, was hast du in der letzten Zeit über jüdisches Leben mitbekommen, über verschiedene Kanäle, dann kommt ja, dem einen wurde die Kippa vom Kopf gerissen, der andere wurde bespuckt. Also das ist ja nicht wirklich jüdisches Leben, das ist Antisemitismus. Und das ist schon ein bisschen kontraproduktiv, würde ich mal behaupten, weil so kann es uns in Opferrollen automatisch drängen, wenn man nur über uns berichtet, wenn wir Opfer eines Anschlags sind. Und so werden wir auch über den Antisemitismus, der uns widerfährt, zum Teil definiert und nicht über unser jüdisches Leben tatsächlich, unsere Jiddischkeit.
Sie sagen ja auch, dass Sie mit Empathie auf Nicht-Jüdinnen und Nicht-Juden zugehen wollen. Andere Stimmen würden da vielleicht auch sagen, dass man, naja, vielleicht keinen Bock mehr haben sollte, die gute Jüdin zu mimen oder betreten bei Sonntagsreden zu stehen und nicht Betroffenen Trost zu spenden. Mhm. Was bringt Ihnen das, sich derart zu engagieren?
Empathie finde ich generell mal wichtig als Grundvoraussetzung für ein gutes Miteinander. Und was ich mit der Empathie gemeint habe, ist ja in erster Linie, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, wenn wir nur über Fakten ohne Gesichter reden, dass da gar nicht so richtig mitgefühlt wird, dass da Menschen sind hinter diesen Übergriffen. Und eine Leserin meinte, Sarah, bevor ich deinen Blog gelesen habe, war mir das mit den Synagogen gar nicht so bewusst. Also ich wusste, da sind Menschen davor, also Polizisten, die schützen. Aber es klingt jetzt vielleicht total blöd. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass da Menschen drin sind und dass die beschützt werden, weil man ja die Menschen nicht sieht. Mhm. Und das ist für mich unglaublich wertvoll, denn genau das ist eine der Sachen, was mir mein Engagement bringt. Die Leserinnen und Leser trauen sich bei mir, weil sie wissen, dass ich das wertefrei verwende und wertefrei auch erstmal kommentiere bzw. aufnehme in meiner Arbeit, wenn mir Menschen so etwas erzählen, wenn sie mir erzählen, wie sie sich fühlen bei diesen verschiedenen Themen und wie sie damit umgehen, was es in ihnen auslöst. Und da entsteht ein richtiger Dialog, aus dem wir alle schöpfen können. Und mir selber bringt es natürlich unglaublich viel. Bis vor kurzem, bis vor einem Jahr, dachte ich eigentlich, die Leute interessiert das einfach nicht. Also wir als Jüdinnen und Juden interessieren den Rest einfach nicht. Und deswegen wissen die Leute nichts. Und mir wurde eben durch meine Arbeit klar, nein, das Interesse ist da, aber da ist wie eine unsichtbare Barriere. Die Menschen trauen sich irgendwie nicht zu fragen. Und gleichzeitig, natürlich gibt es Menschen, die sagen, ich habe keine Lust, den Erklärbär zu spielen. Ich habe keine Lust, dass mich Leute Sachen fragen zum Judentum. Sie sollen googeln. Ne? So, absolut valide. Absolut valide. Und ich sage das auch immer Leserinnen und Leser von mir. Ich habe mich jetzt in diese Position einer Bildungsreferentin begeben. Ihr könnt mich fragen. Und vielleicht werde ich euch auch manchmal einfach nur einen Link schicken. So, ich kann nicht jede. Es sind viel zu viele Fragen, deswegen ja auch der Podcast. Aber gleichzeitig habe ich auch gesagt, bitte, wenn ihr von jemandem wisst, dass die Person jüdisch ist, geht nicht unbedingt sofort zu denen hin und fragt die einfach irgendwas, weil viele empfinden das einfach als nicht so cool. Ich finde es okay, aber ich sehe auch, wie andere Jüdinnen und Juden das eben nicht so cool finden und ich kann das voll verstehen. Und gleichzeitig ist es so, ich glaube, bei mir ist es, muss gerade so ein bisschen schmunzeln bei der Formulierung mit gute Jüdin, Meme. Also das tue ich ja nicht. Ich bin sehr transparent und ich zeige, wenn mich was verletzt. So, ich singe ein trauriges jiddisches Lied zum Beispiel, wenn etwas passiert ist, was mich sehr bewegt. Ich zeige zum Teil, wie ich ungeschminkt bin und keine Kraft mehr habe, weil so viele Berichte über etwas Schlimmes passiert sind und ich das einfach nicht mehr aushalte. Also ich bin schon auch in der Position, dass ich aufmache bei mir und gleichzeitig betone ich auch immer, dass das eben meine Sicht ist und dass es eben nicht stellvertretend ist für das Judentum. Und das will ich auch nie, nie, nie sein. Und ich korrigiere das auch immer, wenn andere Leute das sagen, weil das ist ja das Schöne und eigentlich auch das Paradoxe. Aber wir sind so unglaublich vielfältig und wir sind so unglaublich viele. Und ich kenne so viele jüdische Menschen, die es alles anders und so viele Sachen anders sehen als ich. Und das ist so bereichernd und ich glaube, deswegen habe ich damit jetzt gar kein großes Problem, weil ich bin Sarah.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihren Projekten und möchte das Gespräch auch mit einer Frage beenden. Denn zum Ende der Sendung aus der jüdischen Welt spielen wir hier immer Synagogalmusik. Wollen Sie sich was wünschen?
Ich würde mir sehr, sehr gerne von Angela Buchdahl Ose Shalom wünschen.
Das hören Sie zum Ende der Sendung. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Shabbos und ein schönes Wochenende.